So, heute lesen wir 1. Korinther, Kapitel 13, Vers 3. 1. Korinther, Kapitel 13, Vers 3. Und wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeile und wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich Ruhm gewinne, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Amen.
Amen.
Himmlischer Vater, wir kommen zu dir als armer und unwürdiger Sünder. Speise uns durch dein Wort aufgrund deiner Barmherzigkeit und Liebe. Mögen wir mehr vom lebendigen Wasser und dem Brot, das vom Himmel kam, erhalten. Dir sei aller Ruhm und Preis in Ewigkeit. Amen.
Amen.
Nehmt gerne Platz. Wenn ich all die unglaublich vielfältigen Sprachen der Welt oder sogar die Engelssprache sprechen könnte, aber auf lieblose Weise, wäre ich wie ein tönendes Erz oder eine schallende Zimbel, nur leeres Geräusch, sagt der Apostel Paulus. Die Korinther, denen er schrieb, massen ihren Wert an dem Besitz einer solchen Gabe. Aber sie waren irregeführt, zumal ihr Missbrauch dieser wunderbaren Gabe zu Stolz und Konflikten führte. Wenn ich die Gabe hätte, zu prophezeien und zukünftige Ereignisse vorherzusagen, wenn ich alle Geheimnisse verstehen könnte und durch göttliche Erleuchtung den Sinn der dunkelsten Prophezeiung verstehen könnte, wenn ich alles wissen hätte, was selbst Salomo nicht gelungen ist, wenn ich diese wunderbaren Gaben habe, aber keine Liebe, haben sie keine Bedeutung, wenn es um den Zustand meiner Seele geht. Wenn ich einen solchen Glauben hätte, dass ich erstaunliche Wunder wirken könnte, sogar Berge versetzen, aber keine Liebe hätte, dann sieht Gott nichts zu meinen Gunsten und mir fehlt völlig die Essenz des wahren Christentums. Was nützt die wunderbare Gabe der Zungenrede, der Prophetie, der unmittelbaren Offenbarungen, der Wunderwirkung und der festen Zustimmung zu den großen Wahrheiten des Evangeliums, dass wir für den Dienst in der Gemeinde ausgerüstet sind. Aber was sind diese Gaben, wenn sie nicht durch die Liebe aktiviert, verinnerlicht und verbessert werden? Sie mögen mit trügerischer und lauter Show erscheinen, aber ohne Liebe werden sie für uns keinen rettenden Vorteil haben, sondern uns für immer als elende Kreaturen belassen. Die ersten drei Verse von 1. Korinther 13, von denen wir zwei bereits studiert haben und der letzte, den wir heute behandeln werden, bilden einen einzigen Absatz. Dies ist der erste Absatz in Paulus' Offenbarung eines besseren Weges zur Gemeinde in Korinth. Der einzige Punkt dieses Absatzes ist, dass keine geistliche Gabe oder irgendeine andere menschliche Leistung ein Beweis für geisterfülltes Leben ist. Christliche Liebe ist es. Im weiteren Verlauf des Kapitels fährt Paulus fort, die Tugenden der christlichen Liebe zu preisen. Aber dieser Absatz ist es, was dieses Kapitel mit dem vorangegangenen und folgenden Kapiteln verbindet, in denen das Thema der geistlichen Gaben diskutiert wird. Der Vers, den wir heute Morgen betrachten werden, enthält eine Gabe und eine mögliche Umsetzung der Gabe. Wir beginnen mit der Betrachtung der Gabe des Gebens, dann werden wir kurz auf das Konzept, den eigenen Körper als spezifische Ausgestaltung der Gabe hinzugeben, eingehen. Danach werden wir die meiste Zeit damit verbringen, zu untersuchen, wie eine Abwesenheit von Liebe die Gabe unwirksam macht. Schließlich werden wir einige praktische Anwendungen ziehen. Wir beginnen also mit der Gabe des Gebens. Ist das Geben wirklich eine geistliche Gabe? Ja, die Schrift ist in dieser Hinsicht sehr klar. Römer 12, Kapitel 12, Verse 6 bis 8 enthalten die Ermahnung des Paulus an seine Leser, ihre geistlichen Gaben voll auszuschöpfen. Wie im 1. Korintherbrief 12 appelliert Paulus das Bild eines Leibes verwendend, bei dem die Teile aller zu gegenseitigen Nutzen und zu einem gemeinsamen Ziel der Verherrlichung Gottes zusammenarbeiten. Lasst uns diese Verse lesen. Wir beginnen bei Vers 4, um den Kontext zu sehen. Also Römer Kapitel 12, Verse 4 bis 8 steht: Denn wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Tätigkeit haben, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, einzeln aber Glieder voneinander. Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben nach der uns gegebenen Gnade, so lasst sie uns gebrauchen. Es sei Weissagen in der Entsprechung zum Glauben, es sei Dienst im Dienen, es sei der Lehrt in der Lehre, es sei der Ermahnt in der Ermahnung, der abgibt in Einfalt, der vorsteht mit Fleiß, der Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. Rückhaltloses, großzügiges Geben war ein Zeichen der frühen Gemeinde. Wir lesen dies am Ende der Apostelgeschichte, Kapitel 4. Die Menge derer aber, die gläubig wurden, war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seiner Habe sein eigen sei, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus ab. Und große Gnade war auf ihnen allen. Denn es war auch keine bedürftig unter ihnen. Denn so viele Besitzer von Äckern oder Häusern waren, verkauften sie und brachten den Preis des Verkauften und legten ihn nieder zu den Füßen der Apostel. Es wurde aber jedem zugeteilt, so wie einer Bedürfnis hatte. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, was übersetzt heißt Sohn des Trostes, ein Levit, ein Zypre von Geburt, der einen Acker besaß, verkaufte ihn, brachte das Geld und legte es zu den Füßen der Apostel nieder. Hier sehen wir, dass es eine allgemeine Erwartung gibt, dass Christen für das Werk des Evangeliums geben. Wir haben gelesen, dass alle gegeben haben. Aber dann sehen wir auch ein konkretes Beispiel für jemanden, der ungewöhnlich großzügig gab. Barnabas hatte die geistliche Gabe. Einige Jahre später schreibt Paulus in seinem zweiten Brief an die Gemeinde in Korinth: Wir tun euch aber, Brüder, die Gnade Gottes kund, die in den Gemeinden Mazedoniens gegeben worden ist, dass bei großer Bewährung in Bedrängnis sich der Überschwang ihrer Freude und ihrer tiefen Armut als überreich erwiesen haben in dem Reichtum ihrer Aufrichtigkeit im Geben. Denn nach Vermögen, ich bezeuge es, und über Vermögen waren sie aus eigenem Antrieb willig und baten uns mit vielem Zureden um die Gnade und die Beteiligung am Dienst für die Heiligen. Und nicht nur so, wie wir hofften, sondern sie gaben sich selbst zuerst dem Herrn und dann uns durch Gottes Willen. Beachtet, dass es Gottes wirksame Gnade im Leben dieser armen mazedonischen Christen ist, die sie dazu veranlasst, eine so bemerkenswerte Großzügigkeit beim Geben zu zeigen. Und welche wunderbare Einstellung sie haben. Paulus fährt fort, indem er die Korinther daran erinnert, dass einen fröhlichen Geber liebt Gott. Ein letztes Beispiel aus der frühen Kirche ist Dorkas. Wir haben dies über sie gelesen im Apostelgeschichte 9, Vers 36. In Joppa aber war eine Jüngerin mit Namen Tabitha, die übersetzt heißt Dorkas. Dieser war reich an guten Werken und Almosen, die sie übte. Diese Frau zeichnet sich durch ihr Geben aus. Die Stadtbewohner zeigen Petrus anschließend konkrete Beispiele dafür, wie Dorkas die Gabe des Gebens genützt hat. Paulus' konkrete Formulierung nimmt jedoch einen weniger geistlichen Ton an. Es geht nicht darum, den Jüngern Geld zu Füßen zu legen. Es geht hier nicht um die Gabe des Zehnten. Dies ist noch weitergehend. Bestimmte Menschen profitieren von diesen Gaben, die Armen. Das Alte Testament sagt immer wieder, dass es etwas besonders Lobenswertes gibt, wenn man den Armen etwas gibt. Und hier kommen wir zu unserem zweiten Punkt, den konkreten Beispielen des Gebens. Aber bevor wir dorthin gehen, lass uns festhalten, dass es bei der Gabe des Gebens nicht um die gegebene Menge geht, sondern um die gottwohlgefällige Haltung, mit der es geschieht. Es muss eine Bereitschaft, eine Großzügigkeit, eine Spontaneität, eine Fröhlichkeit über das Geben vorhanden sein. Es soll kein Verlangen nach einer Gegenleistung geben. Der geistgetriebene Geber sucht keine Belohnung. Aber Paulus spricht nicht nur davon, seinen materiellen Besitz zu verschenken, sei es zum Wohle der Armen oder anderer. Er spricht auch von der Hingabe des eigenen Körpers. Die Elberfelder Übersetzung befindet sich mit ihrer präzisen Übersetzung dieses Verses in der Minderheit der Bibelübersetzungen. Das sagt zum Beispiel der Schlachter zusammen mit der überwiegenden Mehrheit der englischen Übersetzungen, einschließlich der ESV. Und wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich verbrannt würde. Ich glaube jedoch nicht, dass die Anwendung dieses Punktes zu präzise sein muss. Egal welcher Bibelversion ihr verwendet, es steht außer Frage, dass sich dieser Vers auf die Hingabe des eigenen Körpers bezieht. Dann wird das eigene physische Leben nicht mehr als das eigene angesehen, sondern verschenkt. Paulus mag einen ähnlichen Standpunkt einnehmen wie den er den Römern im ersten Vers des 12. Kapitels dieses Briefes darlegt. Dort sagt Paulus, dass er der vernünftige Gottesdienst jedes Gläubigen ist. Aber da er gerade die Armen erwähnt hat, kann es sein, dass Paulus sich auf eine ziemlich extreme Praxis bezieht, von der bekannt ist, dass sie unter Christen in römischer Zeit stattgefunden hat. Es gab einige Gläubiger, die sich in die Sklaverei verkauften, damit das gesammelte Geld an die Armen weitergegeben werden konnte. Clemens von Rom, der den Apostel Petrus persönlich kannte, sagt dies in seinem Brief an die korinthischen Christen. Wir kennen viele unter uns, die sich den Fesseln hingegeben haben, um andere zu lösen. Auch viele haben sich der Sklaverei hingegeben, damit sie mit dem Preis, den sie für sich selbst erhalten haben, anderen Nahrung geben können. Obwohl nicht ganz so extrem wie den Körper hinzugeben, um ihn zu verbrennen, ist dies immer noch ein erstaunliches Maß des Gebens. Das ist die Aufgabe der eigenen Freiheit, der eigenen Rechte, um den Armen zu helfen. Wie uns Pastor Peter von etwa einem Monat berichtet hat, besaßen Sklaven in der Zeit der Apostel nicht ihren eigenen Körper. Er war im Besitz ihres Herrn. Genau wie der Stuhl, auf dem er saß, oder das Geschirr, von dem er aß. Kommen wir nun zu unserem dritten und wichtigsten Punkt. Wir haben gehört, dass es die Gabe des Gebens gibt, und wir haben gesehen, dass ein extremer Akt des Gebens die Aufgabe von sich selbst ist. Aber so ehrenhaft und hilfreich wie diese Dinge sind, werden auch sie durch einen Mangel an Liebe für unwirksam. Paulus sagt, dass solche großzügigen Taten des Gebens, solche Unterwerfung unter das Leiden, nutzlos oder ohne Gewinn sind. Wir sind, da bin ich mir sicher, mit der Lehre Jesu in Markus 8, 36 vertraut. Denn was nutzt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und sein Leben einzubüßen? Denn was könnte ein Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Der Besitz des gesamten Reichtums der Welt ist nicht einmal im Ansatz ausreichend, für die eigene Seele zu bezahlen. Deshalb können wir sagen, dass das Verschenken des gesamten persönlichen Reichtums, so groß dieser Reichtum auch sein mag, auch wertlos ist, wenn es um die Erlösung einer Seele geht. Aber natürlich hat Jesus dies vorweggenommen, indem er sagte, denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, wird es retten. Sagt Jesus damit, dass Leiden bis zum Grad der Aufgabe des eigenen Lebens ein ausreichender Erlösungspreis für eine Seele ist? Nein. Jesus verbindet damit eine sehr strenge Bedingung, die auch mit der Lehre des Paulus übereinstimmt. Liebe. Liebe zu Gott, Liebe zu Christus. Wenn es unsere Liebe zu Gott, zu Christus, zu seinem Volk ist, die uns veranlasst, unser Leben aufzugeben, dann, sagt Jesus, ja, so wird das eigene Leben gerettet. Es gab im Laufe der Menschheitsgeschichte viele sehr großzügige Menschen. Krankenhäuser und Schulen wurden von Einzelpersonen finanziert. Groß angelegte Wohltätigkeitsaktionen wurden von anderen initiiert. Die Menschheitsgeschichte hält ihren Namen fest und sie werden zu einem gewissen Grad zu Recht für das, was sie erreicht haben, gefeiert. Und doch bleibt die Tatsache bestehen, dass wenn das Motiv nicht die Liebe zu Gott und die Liebe zu ihren Nächsten war, diese Handlungen vor Gott wertlos waren. Es gab absolut keinen ewigen Verdienst in ihnen. Jakobus sagt, dass es möglich ist, liebevoll zu sein und noch nichts zu tun. Dieses, sagt er, ist sinnlos. Wenn aber ein Bruder oder eine Schwester dürftig gekleidet ist und der täglichen Nahrung entbehrt, aber jemand unter euch spricht zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch. Ihr gebt ihnen aber nicht das für den Leib Notwendige. Was nutzt es? Paulus sagt, dass auch das Gegenteil wahr ist. Du kannst etwas tun, aber ohne Liebe, und dann ist auch dies sinnlos. Charles Spurgeon erzählte einmal von einer armen Witwe, deren Sohn im Krieg kämpfte. Ohne Mann und Sohn waren die Zeiten sehr hart. Eines Morgens fand sie sich ohne Essen und ohne die Möglichkeit, etwas zu kaufen. Sie schrie laut zum Herrn um Hilfe. Ihr gottloser Nachbar hörte ihr Gebet und sein Herz verachtete sie wegen ihres Glaubens an Gott. Er beschloss, ihr einen Streich zu spielen. Er schlich sich zu ihrem Haus, legte einen frischen Laib Brot auf ihre Türschwelle, klopfte an die Tür und rannte dann zurück zu seinem Haus. Wie er lachte, als er hörte, wie sie Gott mit Freude dafür dankte, dass er sie mit Nahrung versorgt hatte. Es gab ihm eine solche Freude, dass er den Streich jeden Morgen fortsetzte, bis der Sohn der Frau aus dem Krieg zurückkehrte. An diesem Punkt konnte er nicht widerstehen und sagte der Frau, dass es nicht Gott war, der sie mit Nahrung versorgt hat, sondern er selbst. Die Frau lächelte sanft und sagte, Gott schickte einen Engel mit Nahrung für Elia und Gott schickte auch Raben, um ihn zu füttern. Ich werde nicht fragen, was von beiden du bist, aber ich danke dir für das Essen. Dieses Kind Gottes profitierte von der Gabe des Mannes, aber warum verschafft ihm seine Tat dann nicht etwas Anerkennung bei Gott? Wir kennen die ganze Geschichte. Der Mann handelte nicht aus Liebe, sondern aus Grausamkeit und Selbstliebe. Tatsache ist, dass wir bestimmte Dinge brauchen, um am Leben zu bleiben. Deshalb können wir dankbar sein, egal wie sie zu uns kommen. Aber das gilt nicht für Gott. Gott ist nicht davon abhängig, dass wir ihm etwas geben. Gott spricht in Psalm 50 und sagt, denn mein ist alles Getier des Waldes, das Vieh auf 1000 Bergen. Wenn mich hungerte, ich würde es dir nicht sagen, denn mein ist die Welt und ihre Fülle. Bei der Einweihung des Tempels betet Salomo und sagt, denn von dir kommt alles, und aus deiner Hand haben wir dir gegeben. Herr, unser Gott, diese ganze Menge, die wir bereits gestellt haben, um dir ein Haus zu bauen für deinen heiligen Namen, von deiner Hand ist sie, und das alles ist dein. Es ist das gleiche, wenn wir unseren Körper für das Leiden hingeben. Gott sieht nicht nur die Handlung, das ist alles, was wir Menschen sehen können, Gott sieht das Herz. Wenn die Herzenseinstellung nicht richtig ist, dann gibt es keinen Grund, warum er sich an irgendeinem Maß des Leidens erfreuen sollte, von dem wir behaupten, es für ihn auf uns zu nehmen. Mutter Teresa ist eine international anerkannte Persönlichkeit, die für ihr selbst aufopferndes Leben im Dienste der Armen gefeiert wird. Aber die Wahrheit ist, dass ihre primäre Motivation nicht die Liebe zu Gott oder seinem Volk war, sondern der Wunsch, Erlösung zu verdienen. Man braucht nur einige ihrer Briefe an ihren geistlichen Berater zu lesen, um zu sehen, dass ihr Glaubensleben extrem egozentrisch war. Wir sind keine Katholiken, aber wir können leicht in eine ähnliche Denkweise verfallen. Glauben wir, dass wir bessere Christen sind, die der Erlösung würdiger sind, wenn wir unseren Zehnten gegeben haben, wenn wir auf der Straße evangelisiert haben oder wenn wir im Küchendienst besonders hart gearbeitet haben? Ich weiß, dass ich manchmal hiermit zu kämpfen habe. Jonathan Edwards drückt die Situation so aus. Wenn das Herz vor Gott zurückgehalten wird, ist das, was getan oder gelitten wird, nicht wirklich ihm gegeben. Harfen und andere Musikinstrumente wurden im Tempel verwendet, um Gott zu preisen. Aber man konnte nicht sagen, dass diese leblosen Instrumente die Fähigkeit besaßen, Gott zu loben. Sie hatten keinen Gedanken, kein Verständnis, keinen Willen und kein Herz, um ihren angenehmen Klängen Wert zu verleihen. So ist es auch bei einem Menschen. Sein Geben oder Leiden, wenn es nicht von Geist und Herz begleitet wird, ist für Gott nicht angenehmer als das, was ein lebloses Instrument erreichen könnte. Was gegeben wird, wird dazu gegeben, wozu der Geber sein Ziel im Geben bestimmt hat. Wenn sein Ziel nur er selbst ist, dann ist es nur sich selbst und nicht Gott gegeben. Wenn sein Ziel seine eigene Ehre oder Erleichterung oder sein weltlicher Gewinn ist, dann ist die Gabe nur ein Opfer für diese Dinge. Die Gabe ist immer ein Opfer für dem der Geber sein Herz widmet und für den er sie gestaltet. Es ist das Ziel des Herzens, das die Realität des Gebens ausmacht. Und wenn das aufrichtige Ziel des Herzens nicht Gott ist, dann ist ihm in Wirklichkeit nichts gegeben, egal was gegeben oder gelitten wird. Matthew Henry ist etwas prägnanter, wenn er sagt, wenn wir alles, was wir haben, weggeben, während wir das Herz vor Gott zurückhalten, wird es nichts nützen. Das Geben unserer materiellen Güter oder sogar von uns selbst ist ohne Gewinn, wenn es nicht durch christliche Liebe befähigt wird. Liebe lässt wohltätiges Geben funktionieren. Wenn also Paulus in unserem Text "so nützt es mir nichts" sagt, können wir nun verstehen, was er meint. Wenn du dein Geld verschenkst, verlierst du es. Wenn du dies in der Hoffnung tust, dass es die Anerkennung bei Gott verschafft, bist du irregeführt. Du kannst genauso gut dein Geld behalten. Aus dem, was Paulus sagt, lässt sich jedoch eine vernünftige Schlussfolgerung ziehen, und zwar dann, wenn man Besitz zum Wohle der Armen verschenkt oder wenn man freiwillig um Christi willen leidet und dies mit echter Liebe zu Gott und seinem Volk tut, dann bringt es Gewinn. So nützt es mir viel. Nochmals, wenn diese wohltätigen, selbst aufopfernden Handlungen ohne Liebe getan werden, sind sie nichtig oder nutzlos? Wenn christliche Liebe wohltätige, aufopfernde Handlungen hervorbringt, ist das etwas, nützlich und gewinnbringend. Worin liegt dann der Nutzen? Wir haben bereits den Vers gelesen, der uns die Antwort gibt. Jesus sagt, dass die Hingabe unseres Lebens um seinetwillen die Rettung unseres Lebens bedeutet, das heißt den Gewinn des ewigen Lebens. Paulus sagt den Korinthern in seinem zweiten Brief, denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis bewegt uns ein über die Massen überreiches ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Lasst uns zum Schluss vier praktische Anwendungen ziehen und, was am wichtigsten ist, dieses Prinzip in der Praxis am Herrn Jesus Christus betrachten. Das erste ist, sich daran zu erinnern, dass das Geben, obwohl es neben anderen geistlichen Gaben aufgeführt ist, eine Gabe ist, nach der alle Christen streben sollten, wie die der Gastfreundschaft. Es wäre falsch, wenn jeder Gläubige sagen würde, ich glaube nicht, dass ich die Gabe des Gebens habe. Ich muss weiterforschen und testen, um zu sehen, welche geistliche Gabe ich habe. Wir haben gesehen, dass die frühe Kirche dadurch gekennzeichnet war, dass alle Mitglieder ihren Besitz für die Gemeinde gegeben haben. Das Zweite, woran wir uns erinnern sollten, ist jedoch etwas, das zur gleichen Zeit geschah, als diese kollektive Haltung des Gegebens erfolgte. Hananias und Sapphira versuchten, die Herrlichkeit zu erlangen, die mit der Opfergabe verbunden ist, ohne Aufopfern zu geben. Sie gaben eine Geldsumme, aber die Motivation war nicht die Liebe zur Gemeinde, sondern der Wunsch, so anerkannt zu werden, wie es Barnabas war. Wenn du wissen willst, was Paulus meint, wenn er so nützt es mir nichts sagt, dann lies diese Passage noch einmal in Apostelgeschichte 5. Was du siehst, sind zwei Leichen, die aus der Gemeinde herausgetragen werden. Gott lässt sich nicht verspotten. Einen fröhlichen Geber liebt Gott, aber ein liebloser Geber ist ein Gräuel für ihn. Müsst du dich in dieser Hinsicht selbst überprüfen? Wenn du der Gemeinde gibst, sei es Geld oder Zeit oder Energie oder andere Formen des Dienstes, was ist dann deine Motivation? Hegst du einen Wunsch nach Anerkennung? Wünschst du dir mehr Einfluss? Tust du es nur aus Pflichtgefühl? Machst du es nur, weil es sonst niemand macht oder weil es alle anderen auch machen? Oder ist der Grund für dein Handeln, dass du den Herrn liebst und der offensichtliche Wege, dies zum Ausdruck zu bringen, ist, sein Volk zu lieben? Drittens sollten wir uns daran erinnern, dass die Gabe unseres Besitzes nicht ausreicht. Wenn Jesus Christus unser Erlöser sein soll, muss er auch unser Herr sein. Wir gehören ihm. Wir sind Sklaven Jesu Christi. Wir gehören nicht länger uns selbst. Wir wurden mit einem Preis erkauft. Es ist heutzutage nicht besonders wahrscheinlich, dass wir unseren Körper hingeben, um verbrannt zu werden. Aber die Bereitschaft, um Christi willen Leiden zu erdulden, ist unvermeidlich. Viertens. Wir dürfen nicht vergessen, dass obwohl der weitere Kontext dieses Verses geistliche Gaben sind, der unmittelbare Kontext die Überlegenheit der Liebe ist. Dein gesamter Umgang mit deinen Brüdern und Schwestern in Christus soll von der Liebe bestimmt werden. Ein Mangel an Liebe wird den Leib behindert machen. Es wird einen Körperteil geben, der nicht richtig funktioniert. Liebe lässt Dinge funktionieren. Schließlich, besonders wenn wir nun zum Tisch des Herrn kommen, wie können wir nicht auf den Herrn Jesus Christus schauen? Wer ist er? Der Sohn Gottes. Was hat er getan? Sich selbst für mich hingegeben hat. Was hat ihn dazu motiviert, dies zu tun? Der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Inwiefern hat sich Christus für mich hingegeben? Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Auf welche Weise ist Jesus arm geworden? Er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Was war der Zweck des Todes Christi? Wie der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Opfergabe und Schlachtopfer, Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Inwiefern bin ich durch die Hingabe Christi seiner selbst reich geworden? Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in dem Himmel aufbewahrt ist für euch. Christen, umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebt. Und Gläubiger, was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und sein Leben einzubüßen? Denn was könnte ein Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Amen. Amen.